HR3. Bärbel Schäfer, der Sonntagstalk in HR3.
Wir hören heute unser Sommerspezial und reisen in die Niederlande, denn die Ferien haben begonnen und wir wollen wissen, wohin reisen die Hessen am liebsten. Und dazu gehört eindeutig unser Nachbarland mit zu den Lieblingsurlaubsländern und Regionen. Ganz in der Nähe, nicht weit entfernt, keine lange Anreise. Und Tilman Bünz ist heute unser Experte an diesem Sonntag, hat ein Buch geschrieben, es heißt 5 Meter unter dem Meer, Niederlande für Anfänger. Und das sind ja vielleicht einige von uns Hessen. Sie sind zugeschaltet aus Hamburg. Guten Morgen, Herr Bünz.
Ja, hallo Bärbel Schäfer.
Sie sind zugeschaltet uns aus Hamburg, 5 Meter unter dem Meer, Niederlande für Anfänger heißt das Buch, was Sie geschrieben haben. Und wenn die Anfänger sagen, sie fahren nach Holland, was macht dann der Profi, der Niederlande so gut kennt wie Sie?
Ja, der sagt, Achtung, wenn ihr zum Beispiel nach Friesland fahrt, also da auf die Inseln zum Beispiel Terschelling und wie sie alle so schön heißen, oder nach Seeland, das liegt im Süden, dann seid ihr streng genommen nicht in Holland, sondern ihr seid in den Niederlanden. Die Holländer selber sind eigentlich nur die 2 Hauptprovinzen, die man so kennt, Nord- und Südholland, da sind die großen Städte drauf, da wird das meiste Geld verdient, da wohnen die meisten Menschen, aber das Land ist schon viel größer. Also ein bisschen Vorsicht, die Niederländer sagen selber auch gerne Holland, wenn man sie dabei ertappt, werden sie ganz kurz still. Aber im Prinzip sollte man schon ein bisschen büffeln und sagen, okay, die Niederlande sind 12 Provinzen und 2 davon sind Holland. Und das, wenn man das einmal abgespeichert hat, hilft das vielleicht, dieses kleine Fettnäpfchen zu vermeiden.
Genau, damit würde man ja sofort erkennen, Achtung, ein Tourist, ja, der die Niederlande gleich für Holland hält. Nun muss ich einen Spruch aus Ihrem Buch zitieren. Da sagen Sie nämlich, die Ureinwohner der Niederlande seien die Fische. Das lässt mich doch ein wenig stutzen.
Ja, das ist eben dieser spezielle niederländische Sinn für gute Witze und guten Humor und der ist ansteckend. Die Geschichte dahinter ist, es gab mal eine Zeit, da waren wir beide auch ein bisschen jünger und es war die Zeit solcher kleiner politischer Witze. Irgendwelche Leute sagten, das heißt, das war ganz ernst gemeint, Amerika sollte eigentlich den Indianern gehören und Australien den Aborigines. Und das gab es auch so Plakate und im Rathaus von Amsterdam in der Amtsstube eines Beamten, da war ich zu Besuch und dann sah ich das und da hatte irgendjemand drunter geschrieben, die Niederlande zurück an die Fische.
Naja, kein Wunder bei einem Land, was dem Meer so abgerungen wurde, ja. Und dieses Leben, das muss man ja auch sagen, das haben die Niederländer, das ist ja auch aktuell in ständiger Angst vor Klimawandel und Überflutung. Das ist ja real.
Ja, das ist real. Sie sind aber, glaube ich, die einzigen, also die Zeit, die Wochenzeitung hat mal ihre Reporter weltweit rumgeschickt auf Spuren des Klimawandels so vor 10 Jahren vielleicht. Und alle kamen zurück mit sehr ernsten Gesichtern. Und einer schrieb recht fröhlich und das war der aus den Niederlanden zurückkam. Der sagte, och, die haben so diese Mischung aus Geschäftssinn und Gelassenheit. Erstmal wissen sie, leben ja immer schon unter dem Meer. Und dann siedeln da auch nur Leute an, die das irgendwie ertragen können. Und außerdem kann man ja auch daraus ein Geschäft machen. Man kann Boote bauen, man kann schwimmende Häuser bauen, man kann auch schwimmende Gewächshäuser bauen. Also lass doch mal gucken, was wir draus machen können. Das ist übrigens eine Mentalität.
Das wollte ich nämlich gerade fragen. Ist das typisch niederländisch zu sagen, komm, wir machen das Beste draus, auch wenn die Umstände vielleicht gerade schwierig sind?
Ja, ich glaube, das feuert sie an so ein bisschen. Es ist, sie haben schon auch den Eindruck, dass sie ein bisschen Meister ihres Schicksals sind, weil, wie es ja auch heißt, der liebe Gott hat natürlich die ganze Welt gemacht, aber die Niederlande, die haben wir schon selber gemacht. Also das ist so, man fühlt sich schon ein bisschen besonders. Es ist ja relativ einfach, auf dem Hügel zu wohnen oder im Trockenen.
Aber Wind und Wetter und Wellen ausgesetzt sein, matschigen Boden, ja, das ist natürlich nochmal ein bisschen etwas anderes. Wenn wir an Holland denken, haben wir vielleicht Fahrräder, Tulpen, Holzklocks, Windmühlen, Gouda, Coffeeshops, diese ganzen Klischees im Kopf. Sind das Klischees oder gibt es das alles noch tatsächlich?
Nee, das gibt's auch. Die Klischees haben ja immer eine halbe Wahrheit. Also es gibt tatsächlich Windmühlen, Holzschuhe eher selten. Antje, die Käsefrau, ist ja übrigens auch, Antje ist ja kein niederländischer Name, sondern eine Erfindung einer Düsseldorfer Werbeagentur, die aber von beiden Ländern gut angenommen wurde. Also das soll man auch nicht übertreiben. Was ist noch typisch? Ja, dass vieles einfach so aussieht wie im 17. Jahrhundert, finde ich. Also ich, jedenfalls das, also es gibt auch natürlich Verirrungen der Neuzeit, aber es gibt viel schönes Altes, sehr typisch Backstein, Schleusen, Fahrräder.
Also darüber müssen wir auf jeden Fall gleich reden. Und 17. Jahrhundert, das war ja so ein bisschen Blütezeit der Republik, ne? Das goldene Zeitalter, wenn man da nochmal an die ganzen wunderbaren Künstler denkt, Rembrandt. Ich freue mich auf jeden Fall, lieber Tilman Bünz, dass Sie uns bei unserem HR3 Sommerspezial aus Ausgabe zum Thema Niederlande mit ihrem gesamten Fachwissen zur Verfügung stehen. Und gleich müssen wir unbedingt über Fahrräder reden.
Okay.
Ja? Okay.
Gleich Dache dann.
Hier ist HR3, der Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer und wir verbringen heute den Sonntag gemeinsam mit Tilman Bünz bei unserer Sommerspezialausgabe über die Niederlande. Herr Bünz, Sie sind Journalist, Sie sind Autor, Sie sind ein großer Fan der Niederlande und es ist das Land mit 17 Millionen Einwohnern. Wie viele Fahrräder gibt es wohl in den Niederlanden? Weil wir haben ja gesagt, wenn man über Niederlande spricht, müssen wir auch über Fahrräder reden. Die Kultur des Fahrradfahrens.
Also ich schätze mal, dass es vielleicht so 25 bis 30 Millionen Fahrräder gibt. Das ist hochgerechnet von Amsterdam, wo man 3 Fahrräder braucht. Eins in der Wohnung, das schicke, eins irgendwo im Keller und dann noch eins in dieser öffentlichen Ständer. Und das Problem ist immer, man weiß ehrlich gesagt nicht so ganz genau, wo es dann ist. Aber Fahrradfahren, es gibt hunderte von Geschichten zu Fahrradfahren. Es gibt sogar Unternehmen, bei denen man nicht genommene Urlaubstage in Fahrradgutscheine umwandeln kann. Also sie sind wirklich, sie lieben das. Die Royals zum Beispiel, also die Königlichen, die Kinder, die werden auch genau danach angeguckt, fahren sie nun mit dem Fahrrad zur Schule oder kommt da ein Chauffeur? Also es ist sozusagen so ein Bindeglied der Gesellschaft. Es ist einfach das Gleiche, so kleine Länder.
Das Fahrrad ist demokratisch.
Ja, das Fahrrad ist sehr demokratisch. Es gibt natürlich auch schicke und E-Bikes, die ein bisschen abheben, aber im Prinzip kann sich eigentlich jeder eins leisten, sogar mehrere und jeder hat den gleichen Westwind und außerdem ist es auch
oder
eine Frage
Gegenwind.
Und das ist auch eine Frage der Klamotten. Es ist okay, mit der Gore-Tex-Jacke ins Büro zu kommen. Es gibt sogar eine Dusche. Da haben viele Leute einfach irgendwie 5 Blusen oder 5 Hemden im Büro, kommen selbstverständlich mit dem Fahrrad zur
und ziehen
Arbeit.
Sich dann nochmal um, wenn man
noch
zu viel Gegenwind hat und hatte dann geschwitzt. Fahren die Niederländer auch das Hollandrad, was ich ja als Norddeutsche so liebe, dieses unglaublich schwere Gefährt, wenn man es in den Keller schleppen muss, weiß man, warum man kräftige Oberarme hat. Ich liebe mein Hollandrad, ja, und muss dafür mal eine Lanze brechen, weil man sieht ja überall auch wunderschöne Rennräder und Trekkingräder und Stadt- und Tourenräder, aber beim Hollandrad hat man ja diesen besonderen Lenker und sitzt unglaublich aufrecht.
Doch, das hat sich allen Revolutionen entgegengestemmt. Also es ist ja sehr schwer. Andererseits hat es einfach unbestreitbar Vorteile. Man hat eine ganz gemütliche Haltung. Mein Freund Rob, Niederländer, sagt immer, es ist doch schwierig im Stoßverkehr in Amsterdam nach Hause zu kommen, weil viele Frauen fahren eben gerne diese Holland-Fahrräder, haben hinten noch ein Kind und telefonieren gleichzeitig mit dem Handy und schaffen es so in diesem Minimalabstand, so in so eine Art automatisch, so schlafwandelnd dann irgendwie doch nach Hause zu kommen. Übrigens im hohen Tempo. Also es gibt das Hollandrad und man kann es auch im hohen Tempo fahren, weil die sind gut aufgepumpt. Ich weiß nicht, wie ihr es jetzt so ist, aber es ist
wieder,
eigentlich
wieder seit letzter Woche.
Eigentlich kein großes Hindernis, dass man eher diesen etwas altertümlicheren Teil des Fahrrads hat. Man kann trotzdem enorm schnell damit fahren und er ist sehr beliebt und hat natürlich auch den großen Vorteil, dass man nie seine Kette fetten muss, weil die ja in diesem Kettenkasten läuft und der Zustieg ist also gut. Also Loblieder könnte man jede Menge singen, aber wenn sie dann
ich 25... Ich merke, Sie sind schon auf meiner Seite.
Ich bin auf Ihrer Seite,
aber
genau.
Es ist schwer.
Aber vielleicht beim Drittrad würden Sie auch überlegen, ob Sie vielleicht was Leichteres nehmen,
das
damit
stimmt.
Sie das besser auf den Kombi hechten können.
Erstaunlicherweise haben ja die Niederländer die niedrigste Zahl von Verkehrstoten im gesamten EU-Raum und trotzdem fahren die Niederländer alle ohne Helm ihr Fahrrad. Woran liegt das? Gibt es da keine Helmpflicht?
Deutsche erkennst du daran, dass sie Fahrräder fahren ohne diesen kleinen weißen Streifen auf dem hinteren Schutzblech. Vielleicht Ihnen auch schon aufgefallen. Und außerdem, dass sie einen Helm fahren. Also meine Freunde Hochebooms, die haben bei einer Frage, was ist typisch deutsch, gesagt, ja, die Deutsche ist die Reide mit Helm. Ein Niederländer fährt in der Regel keinen Helm. Dafür gibt es aber, glaube ich, auch eine Erklärung. Also die haben die Fahrräder immer schon viel ernster genommen. Sie sind eigentlich mit der Hand an der Klingel auf die Welt gekommen. Das Fahrrad hat immer eine andere Rolle gespielt. Also Beispiel, wo passieren bei uns die meisten schlimmen Unfälle, ist zum Beispiel an der Einfahrt zu einer Tankstelle, bei einer Ausfallstraße. Wir fahren geradeaus und denken, wir sind wichtig. Und dann kommt ein Autofahrer, vor allem am schlimmsten Lastwagenfahrer, ohne Seitenspiegel oder viel zu viele Seitenspiegel, das nicht richtig im Blick. Und schon gibt's eine Kollision. In Niederlanden sind die Fahrradwege fast immer sozusagen hintenrum um die Tankstelle geführt. Das heißt, alle Kollisionen mit dem motorisierten Verkehr werden von vornherein vermieden oder aber das Fahrrad dominiert, klar, wie zum Beispiel in Amsterdam, da hat es eindeutig gewonnen. Also da haben Autofahrer
eigene Spuren mussten sie ja sogar zum Teil dann auch abgeben, ne?
Ja, ich habe neulich mal ungefähr 3 Minuten gefühlt an der Ampel gestanden, weil vorher erstmal alle Fahrradspuren mit dem Auto, mit einem Freund, der mich zum Bahnhof bringen wollte, ich wurde langsam etwas nervös. Also dieses Primat des Fahrrads ist ernst und zum Beispiel erkennt man das an den Parkgebühren. 4 Euro pro Stunde und kein Rabatt. Ich bin mal quer durch Amsterdam zum Ajax-Fußballstadion gefahren, über eine Dreiviertelstunde, weil das am ganz anderen Ende liegt. Und bei der ganzen Zeit, ich hatte auch keinen Helm auf, obwohl ich in Deutschland eigentlich fast immer schon trage, auch schon aus pädagogischer Rücksichtnahme etc. Und in der ganzen Zeit habe ich auch gedacht, ich brauche eigentlich keinen Helm. Hauptsache, ich stoße nicht mit einem anderen Fahrradfahrer zusammen, weil ich habe überhaupt gar keinen Autokontakt gehabt. Und das ist, glaube ich, in der Anlage dieses Landes gleich mitgedacht.
Da müssen wir gleich nochmal klären bei unserem HR3 Sonntagstalk Spezial heute mit den Niederlanden, ob man sich, wenn man in Holland in den Ferien ist, als Laie auch da zwischen all die Profi-Radfahrer ganz locker auf den Sattel schwingen kann. Ich bin froh, dass Sie, unser Experte für die Niederlande, Tilman Bünz, uns begleitet. Sie haben schon vor, ich sag mal, einigen Jahrzehnten, ja, als Zivi unbedingt in Amsterdam arbeiten wollen. Also diese Liebe ist geblieben und die merkt man heute. Danke, dass Sie uns begleiten. Gleich mehr zum Thema Niederlande. Hier ist der HR3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer und freue mich, dass Tilman Bünz uns bei unserem Sommerspezial unserer liebsten Urlaubsländer begleitet. Er ist Experte für die Niederlande und wir haben gerade über die Liebe der Holländer, Entschuldigung, der Niederländer zu ihren Fahrrädern gesprochen. Bin ich jetzt als Tourist in Amsterdam oder in Utrecht, kann ich dann ganz locker mich auch aufs Rad trauen zwischen all den Fahrradprofis, die ja schnell fahren, die viel fahren, wo der Verkehr sich eben auch wirklich auf eine große Zahl von Radfahrern eingestellt hat?
Niederländische Kollegen würden sagen, Vorsicht, lieber nein. Andererseits, wenn man sich in diesen Verkehrsstrom begibt, das ist noch nicht ganz so wie in China, es ist ein bisschen schneller und es wird sehr konzentriert gefahren, relativ schnell und konzentriert, genau. Und dem muss man sich halt einfach anpassen. Also dödeln und unsicher fahren ist eher nicht so gut. Aber es gibt auch in Amsterdam Ecken, da ist jede Menge Platz und es gibt auf dem...
Da kann man erstmal üben.
Ja, man kann erstmal üben, man kann sich an das Tempo gewöhnen. Es gibt allerdings immer wieder Reibereien, das stimmt schon. Also gerade der Großstadtverkehr, wenn Leute in ihre Vororte wollen und dafür haben sie nun 18 Minuten einkalkuliert und man wird dann als Störung empfunden, ja, dann wird schon mal geklingelt. Also nicht bange machen lassen, deutlich zeigen, dass man bremsen will. Zum Beispiel in Kopenhagen, der Partnerstadt sozusagen von Amsterdam, hebt man dazu die Hand, um zu zeigen, hallo, ich bremse, denn das ist ein Problem. Wir haben ja gar keine Regeln, es gibt kein Bremslicht und so weiter und so fort. Ich finde normalerweise die Niederländer in ihrer Flexibilität, ich war auch Eissegeln und ich kenne das aus anderen Situationen, unglaublich gut im Ausgleich. So ähnlich wie die Italiener, wo man auch denkt, uiuiui,
ja,
das geht schief.
Ja, wir kriegen das dann aber trotzdem hin. Genau. Und Sie haben ja auch ein schönes Buch geschrieben, es heißt 5 Meter unter dem Meer, Niederlande für Anfänger. Da sind eben gerade dieser Faktor auch nochmal mit diesem Eissegeln eben auch mit drin. Aber sonst denken ja die meisten von uns, wenn man die Augen schließt und hat die Niederlande vor Augen, natürlich an das Fahrradfahren, an die fast 3000 Kilometer Deiche, die diesem Land zur Verfügung stehen und die es ihm auch Schutz bieten. Aber wenn man gerade nochmal an die Provinz Westholland denkt, das ist ja ein einziges Gewächshaus, fast ein kompletter Landstrich unter Glas. Diese Gewächshauskultur und das Züchten von Gemüse ist ein ganz großer Wirtschaftsfaktor natürlich in den Niederlanden. Nach Wasser schmecken Tomaten schon lange nicht mehr. Sie waren nämlich bei einem Tomatentest dabei, oder, Herr Bünz?
In Westland, im Süden von Holland, waren wir in einer dieser riesigen Hallen mit dem Fahrrad unterwegs. Anders kann man das gar nicht mehr schaffen. Um uns brummten die Hummeln. Und uns wurde erklärt, man hätte auf Pestizide verzichtet, weil die Hummeln sie nicht so gut vertragen. Das fand ich irgendwie auch einen schönen Ansatz. Ich habe gesagt, Gott sei Dank, dass die Hummeln das nicht so gut vertragen. Und in der Tat, die Niederländer sind ja auch zurück in den Regalen. Also das wird jetzt nicht mehr so diskriminiert. Da haben sie irgendwie gemerkt, die Leute werden anspruchsvoll. Und der deutsche Verbraucher ist ein sehr wichtiger Verbraucher und der muss gut bei Laune gehalten werden. Und es gibt ja auch diese ganz kleinen Tomaten, die man so als Snack isst. Also sie haben auch neue Sachen gezüchtet. Sie haben Tomatentester. Wir waren mit einer Gruppe von Hausfrauen und einer Gruppe von Studenten da, die mit geschlossenen Augen stundenlang Tomaten futtern müssen.
Das muss man auch. Ein cooler Job.
Ein ganz cooler Job.
Blutspenden ist auch ein bisschen langweilig auf Dauer. Da finde ich Tomatentester eigentlich ganz gut.
Ja, die saßen ja in diesem Kämmerchen. Es war irgendwie auch immer an der Grenze zur Satire. Aber man muss das auch ernst nehmen, das Leben. Auch als Tomatentester.
Ja, es ist ja auch ein großer Wirtschaftszweig, das muss man sagen. Wenn man sonst an das Essen denkt in den Niederlanden, fällt mir ein, es wird doch das eine oder andere frittiert.
Ja, das ist jetzt, dafür bräuchte man keine Stundensendung, sage ich jetzt mal ehrlich, auf die Gefahren, dass Niederländer jetzt sagen, ach Tilman, du hast gar keine Ahnung. Ich finde schon, dass sehr vieles tatsächlich frittiert wird, die gute alte Fritteuse, und wenn man so im Sommer da ist und sonnendurchglüht und Salzmangel hat, dann kann man das ja auch 2-3 Tage, ich jedenfalls, sehr gut aushalten. Ich nenne das immer die gute, schlechte Küche, also alles frisch rein, Lumpia, also Frühlingsrolle, die wunderbare Frittenvielfalt. Vielfalt, diese tollen Soßen, Kroketten, also das ist was ganz anderes als bei uns, ist ja nicht mit nur ein bisschen Kartoffelbrei, sondern da ist ja auch Fleischbestandteile vom Kalb da drin, herrlich, großartig. Allerdings nach 2 bis 3 Tagen ist man auch froh, dass die Niederländer auf ihrer großen Neugier- und Entdeckungstour doch verschiedene Länder eine Weile lang unterjocht haben und verschiedene fremdartige Küchen nach Hause mitgenommen haben, zum Beispiel eben die indonesische Küche.
Ist der Niederländer denn ein Genießer? Geht er gerne essen oder ist er lieber zu Hause?
Er geht auch gerne essen, er nascht gerne, er isst gerne Hering, also der jungfräuliche Hering, der so in Salzlake eingelegt ist. Also das ist wirklich was Feines mit einer sanften, nicht zu scharfen Zwiebel. Das ist großartig. Was macht er sonst? Ach, sie sind sehr gesellig. Wenn sie mal einmal durch Amsterdam gehen, dann sehen sie, dass es gibt, weiß ich, 50.000 Restaurants und die haben schon auch ihre Kunden.
Wir machen gleich weiter, lieber Tilman Münz. Sie sind Journalist, Autor, ARD-Kollege und heute unser Gast beim HR3 Sonntagstalk Spezial über die Niederlande. Keine Vorhänge vor den Fenstern, unkomplizierte Drogengesetze. Prostitution ist seit dem Jahr 2000 legal in den Niederlanden. Die Niederländer gelten als offen und tolerant. Und ob das wirklich so ist, das müssen wir gleich klären. Heute bei unserem Sommerspezial Niederlande. Hier ist der HR3 Sonntagstalk mit Bärbel Schäfer. Sommerspezial zu unseren liebsten Reiseländern. Da haben wir noch Italien, wir haben noch Mallorca, Kroatien. Und dazu gehört aber definitiv auch die Niederlande oder Holland, wie der Turi gerne sagen würde. Unser Niederlande-Experte Tilman Bünz, lange ARD-Korrespondent für Nordeuropa, aber eben auch die Niederlande. Sie haben selbst lange in den Niederlanden gelebt. Und Holland hat ja immer diesen Ruf, offen, tolerant, weltoffen zu sein. Seit 2001 ist eben auch die gleichgeschlechtliche Ehe möglich, Prostitution seit 2000 legal. Ändert sich die holländische Gesellschaft oder ist das immer ein Teil des holländischen Blicks auf die Welt gewesen, offen zu sein?
In den Niederlanden verschwinden Coffeeshops, weil sie zu dicht an Schulen sind. Und in den restlichen anderen Coffeeshops steigt der Konsum an oder der Absatz, das bleibt. Was die Prostitution angeht, es gibt jetzt so einen gewissen Trend, sagen wir mal, in Richtung Internet und Voyeur sein und gucken. Also bei den Prostituierten ist nicht mehr so ganz so viel Geschäft. Andererseits, es gibt sie immer noch, die Damen, die im Fenster sitzen. Niederlande sind da, glaube ich, einfach von allen Ländern, die ich kenne, am wenigsten verklemmt und auch irgendwie am pragmatischsten. Die sagen dann auch, man kriegt das nicht zu Ende geregelt. Wir sind hier keine Prinzipienreiter. Wir haben schon Prinzipien, aber andere müssen auch leben.
So. Also das lege dem Niederländer dann fern. Dann ja. Irgendwann auch zu sagen, so jetzt muss das Leben praktisch das Leben alleine regeln.
Nee, das Leben kommt ja auch immer wieder sehr massiv durch. Ich meine, die Prostitution lebt ja davon, dass es Kunden gibt. Und die niederländische Polizei, es gab da mal irgendwann den Slogan, mehr Blau auf der Straße. Das heißt, mehr Uniform, gab es eine gewisse Phase der Lässigkeit, die in Gleichgültigkeit umschlug, so vor ungefähr 15 Jahren. Da wurde alles auch immer ein bisschen dreckiger und Papiere flogen rum. Da ist eine Gegenbewegung gewesen. Das ist der eine Bereich.
Schauen wir nochmal auf die Parlamentswahlen. März 2017 mit einer enorm hohen Wahlbeteiligung, 81,9%. Mit dabei und lange auch bei uns diskutiert und immer wieder im Fokus der Journalisten auch gewesen, der Rechtspopulist Geert Wilders mit seiner Ein-Mann-Partei. Sehr flüchtlings- und europakritisch. Am Ende nur, muss man sagen, zweitstärkste Kraft geworden. Es sah lange nach einem Sieg aus. Wie sieht's aus mit der Weltoffenheit und mit der Toleranz der Niederländer?
Wilders verdankt seinen Erfolg einerseits dem Gefühl, wir sind schon voll, das Land ist dicht besiedelt, Niederlande den Niederländern. Dann außerdem auch so ein Politikstil, eigentlich wie Mr. Trump, also alles in eine Richtung, autoritär. Diese Partei, der Spiegel hat gesagt, sie hätte so einen Zuschnitt wie in Nordkorea. Der hat ja keine Parteitage, das ist ja nur ein Mitglied. Also es ist ein unglaublicher Verein. Er ist übrigens ein sehr guter Rhetoriker.
Warum wählen ihn trotzdem so viele?
Ja, weil viele Niederländer sind eigentlich durchaus nationalistisch und können sich gar nicht mit dem Gedanken anfreunden, dass es Multikulti gibt. Man muss allerdings dazu sagen, früher, Niederlande ist ja ein Melting Pot von verschiedensten Indonesiern und wer da alles dazugekommen ist aus den früheren Kolonien. Dann gab es auch immer schon Katholiken, Juden, Protestanten, alles durcheinander. Ich glaube, also das ist die gängige Erklärung, alle müssen immerzu anerkennen, dass die anderen auch ein Recht haben, ihr nach ihrer Fasson glücklich zu sein. Und bei einem Teil der islamischen Einwanderer war das um die Jahrtausendwende nicht ganz so klar, die wurden politisch. Und dann sagte der Imam von Rotterdam, Schwule sind Schweine. So, und es gab gewisse No-Go-Areas in Städten, wo man einfach nicht mehr hin durfte. Islamische Jugendliche machten Jagd auf Leute, die anders waren, auf jüdische Menschen, auf Homosexuelle und so weiter. Und das hat irgendeinen Nerv berührt. Da haben Leute gesagt, sag mal, das kann doch wohl nicht sein, dass die uns jetzt hier auf der Nase rumtanzen. Und aus diesem starken Gefühl hat Wilders dann eigentlich eine Partei gemacht, die sich dadurch auszeichnet, dass sie permanent Muslime beleidigt und alle in einen Topf steckt. Aber so muss man das, glaube ich, verstehen. Das ist eigentlich eher eine Gegenwehr gewesen. Ich will es jetzt nicht schönreden, aber so der
Anfang. Nein, so kommt es natürlich auch nicht an jetzt von Ihrer Seite. Äußert sich dann eigentlich das Königshaus politisch bei solchen dann doch sehr brisanten und auch sehr sensiblen Themen?
Es ist immer schön zu sehen, das sieht man ja auch an Königin Elisabeth in England, dass die im Zweifel eher europäisch ticken. Und auch, dass sie sich als König oder wie der niederländische Willem Alexander oder die Königin in England als Landesmutter, Landesvater aller sehen. Das heißt, die frühere Königin Beatrix und auch ihr Sohn Willem Alexander behaken sich mit Wilders, weil sie dessen Enge und dessen dumpfen Nationalismus eigentlich gar nicht gut finden. Und das ist sehr interessant, auch wenn man nicht so ein ganz großer Royal-Fan ist, denkt man sich, ja, wenn die europäisch ticken und pluralistisch ticken, dann haben die an der Stelle wirklich sehr viel Sympathien, die sie übrigens auch haben. Die halten den Laden auch zusammen, das muss man schon sagen.
Tilman Bünzi, Sie erklären uns heute die Niederlande an diesem Sonntagmorgen im hr3 Sonntagstalk in unserem Sommerspezial zu den Niederlanden. Da kommen noch einige andere, Schweden, Mallorca, Kroatien. Und Sie waren ja viele Jahre lang ARD-Korrespondent, haben ein Buch geschrieben, 5 Meter unter dem Meer heißt es. Und wie die Niederländer selbst ihr Land wahrnehmen, das müssen wir gleich mal klären. Mit Eloy de Jong, Sänger der 90er Jahre Boyband Caught in the Act. Hier ist der hr3 Sonntagstalk. Was wir aber wissen im hr3 Sonntagstalk, guten Morgen, ich bin Bärbel Schäfer, ist, dass wir die Urlaubsländer, die Lieblingsurlaubsländer der Hessen vorstellen wollen. Und den Anfang unserer Sommerspezialausgabe macht Holland in unserer Reihe die beliebtesten Urlaubsländer. Und vom Elternhaus des Mannes, den ich jetzt am Telefon habe, haben in den 90ern viele, viele Mädels gecampt. Eloy de Jong, Mitglied der Boyband Caught in the Act. 95, Platz 10 der deutschen Charts mit diesem Song. Hört noch mal eben hier ganz kurz rein. Eloy, was war denn eigentlich für dich das ganz Besondere oder was ist für dich das Besondere an den Niederlanden?
Ich glaube, was ganz wichtig ist für Holländer, wir sind ganz open-minded. Ich glaube, das ist ganz wichtig, um offen zu sein zu Leuten, die vielleicht ein bisschen anders leben, anders sein. Ich glaube, dass die Freiheit wirklich für Holländer wichtig ist. Und man sieht die letzten Jahre, dass es vielleicht ein bisschen weniger wird, aber ich streite dafür, dass wir die Open-Mindedness behalten.
Ja, wenn man sich die politischen Wahlen anschaut und die politischen Parteien, dann hat man Angst, dass es dann wieder doch engstirnig wird, ne?
Ja, natürlich, aber das sieht man nicht nur in Holland. Aber wie gesagt, ja, ich lebe selber natürlich ein bisschen anders dan die meisten Leute. Aber ich glaube, das ist schon wichtig. Früher war Holland natürlich noch mehr das Land, da war alles möglich. Und ja, das war eigentlich ein Ding, was ich nicht verlieren will.
Was, wenn du an deine Heimat denkst, wann bekommst du Herzrasen? Was ist das? Das kann ein Strand sein, das kann eine Stadt sein, das kann was zu essen sein.
In die 90er habe ich in Amsterdam gelebt. Das ist eine super tolle Stadt und viele Leute kommen da natürlich hin. Aber ich lebe seit 10 Jahren in Utrecht. Und Utrecht ist eigentlich so eine Mini-Amsterdam. Es hat schon de Grachten, man kann schön durch das Zentrum fahren. Die Altstadt ist schön, aber es ist ein bisschen kleiner, ein bisschen mehr dorfmäßig Gefühl und das liebe ich. So, ich ja, wollte wirklich sagen, wenn Leute nach Holland kommen, versuch mal Utrecht.
Du feierst ja gerade musikalisches Comeback. Du warst unterwegs auch mit Caught in the Act. Was machst du, wenn du nach Auftritten nach Hause kommst als erstes? Gibt's was so typisch holländisch ist?
Ich weiß nicht, ob das typisch holländisch ist, aber für mich natürlich, wenn ich zu Hause komme, bin ich gleich vom Popster wieder Papa Eloy, weil dann steht meine Tochter Indy vor meiner Nase. Und es ist auch ganz gut. Und was wir dann gerne machen, ist miteinander durch das Wald laufen. Und es gibt ein schönes Pfannkuchenrestaurant in die Nähe hier, dann laufen wir dahin. Oder wir gehen spazieren mit unserem Hund. Und ja, diesen Zeit im Sommer kann man den Hund nicht mitnehmen zu das Meer, aber im Winter ist das möglich und dann liebe ich es, durchs Meer zu gehen und da zu laufen.
Aber ich dachte, es gibt Hundestrände in den Niederlanden.
Ja, aber die sind ein bisschen klein. Im Winter ist es besser eigentlich mit dem Hund zu fahren. Aber da sind schon Hundestrände, die sind dann auch, wo die FKK-Kultur sich abspielt.
Und da bist so. dafür bist du natürlich viel zu schüchtern. Ja, ja,
ich weiß. Ich bin so schüchtern, unglaublich schüchtern.
Was würdest du sagen, wo ist die Niederlande für dich am schönsten?
Wie gesagt, ich liebe Utrecht, ich liebe Amsterdam, ich liebe viele Städte hier. Ich war vor ein paar Jahren war ich in Groningen zum ersten Mal. Das ist auch schön. Man kann natürlich Holland ervaren, wie die meisten Touristen das machen. Dann besucht man ein Käsemuseum oder dann geht man für einen Red Light District in Amsterdam. Aber ich glaube, das ganze Gefühl in Holland ist gut. Was in Utrecht schön ist, zum Beispiel, wenn man Kinder hat, ist zu das Dick Bruna Museum zu gehen. Dick Bruna ist der Vater von Nijntje, die heißt auf Deutsch glaube ich Miffy. Das kleine Cartoon-Hasen. Das ist eine holländische Cartoon-Figur, die ist bis Japan ganz beliebt.
Dein Lieblingswort in deiner Sprache, in deiner Heimatsprache?
Geselligkeit.
Geselligkeit?
Geselligkeit. Und Geselligkeit ist
Geselligkeit.
Ja, Gemütlichkeit. Wenn wir einen wirklich schönen Abend haben und er sind Familien und Freunde da, dann sagen wir, das war echt gezellig. Das war ganz gemütlich. Und ich glaube, das ist wirklich ein gutes holländisches Wort.
Lieber Eloy, wo machst du diesen Sommerferien?
Meine Partner und ich haben eine Ferienwohnung in Deutschland seit ein paar Jahren.
Cool, du kommst zu uns, super.
So, ich komme gerne zu euch und wir lieben das. In Utrecht haben wir eine schöne Wohnung und wirklich in das Zentrum. Aber in Deutschland ist das Haus wirklich in das Wald und da kann man schön zu dem See und ein bisschen zu schwimmen und ein bisschen so die Rentieren laufen da rumherum. So, ich liebe Deutschland, ich komme da gerne hin.
Okay, ich bedanke mich bei dir. Ich wünsche dir einen ganz tollen Sommer. Ich hoffe, dass du glücklich bist und ich bedanke mich für das Gespräch an diesem Sonntagmorgen beim HR3 Sonntagstalk und Sie hören unser Spezial heute Niederlande. Dankeschön, Eloy de Jong.
Alles Gute, schöne Grüße an meine Hörer.
Ciao,
bis
ciao, ciao.
Mal.
Bis
ciao.
Bald, ciao. Hier ist der HR3 Sonntagstalk mit Bärbel Schäfer, unsere Sommerspezialsendung. Wir werden uns noch beamen Richtung Kroatien, Mallorca, Italien und Schweden. Aber jetzt und heute die Niederlande, unser Experte Tilman Bünz, Autor und Journalist bei der ARD. Sie haben lange in den Niederlanden gelebt, darüber berichtet. Wir haben eben über die Fahrradkultur der Niederländer gesprochen, über das Essen gehen oder das eben nicht Essen gehen, kulinarische Einflüsse. Wie sieht denn der Alltag für einen typischen Holländer, für eine typisch holländische Familie aus? Sind beide berufstätig? Kann man das sagen oder ist es so vielfältig wie das Land?
Also die Niederländer haben eine sehr hohe Teilzeitquote. Es gibt viele Leute, die in Teilzeit arbeiten, nicht nur die Frauen, wie eher bei uns, sondern auch die Männer. Es gibt auch sehr viele Männer in Berufen, die bei uns eher Domänen der Frauen sind, also zum Beispiel in der Pflege. Es gibt einen riesigen Hochzeits- und Heiratsmarkt von Deutschland Richtung die Niederlande. Das ist, glaube ich, die erotischste Grenze, die es gibt, sagte mein alter Freund und Kenner Dick Lindhau, der als Goethe-Sprachschullehrer da einen guten Überblick hat. Ja, es ziehen offenbar viele Frauen, deutsche Frauen Richtung Niederlande, weil die niederländischen Männer etwas weniger Pascha-mäßig sind.
Aha, ich das dachte, ist weil die so riesig gewachsen sind.
Ja, die sind toll
sind
groß.
Sind ja die größten in Europa.
Ja, genau. Das Land hat einfach insgesamt, glaube ich, einen etwas feminineren, weiblicheren Touch. Also es ist nicht so macho-mäßig, ganz platt gesagt.
Also der holländische Mann hilft im Haushalt kocht und all die
genau,
Dinge.
Genau, und verzichtet auch möglicherweise auf die letzten 15 Etappen seiner Karriere, damit sie eher sich in die Augen gucken. Also so, das ist so der Eindruck.
Spricht doch für Holland.
Ja, das spricht sehr für
Niederlande. Entschuldigung, ich sage zwischendurch immer wieder Holland. Wir haben ja gerade am Anfang der Sendung gelernt, nur der Super-Touri sagt Holland, sonst heißt es natürlich Niederlande. Gibt es einen Arbeitsalltag dann so ein 9-to-5 oder gibt es noch geschlossene Geschäftszeiten in der Mittagszeit oder ist das alles auch fließend wie bei uns?
Nee, es gibt die Einrichtung, dass der Montag bis zum frühen Nachmittag eigentlich die Läden zu sind und sie dann erst wieder aufmachen zum Ausgleich für das turbulente Wochenende. Mhm. Ansonsten ist es normal, mitteleuropäisch, wie soll ich sagen. Es gibt eine gewisse Tradition für einen 18 Uhr Abendessen.
Früh also
um 18 Uhr. Es gibt da einige ungeschriebene Regeln, wenn man Niederländern so weit näher kommt, dass man denkt, ich besuche sie jetzt mal spontan. Ein Besuch um 17:45 kommt nicht ganz so gut, weil er wie eine Selbsteinladung wirkt.
Ach so.
Und wir haben früher, ich habe in den 80er Jahren eine Weile da gelebt, aber das habe ich mir bestätigen lassen, das gibt es immer noch. Früher gab es immer ausgesprochen preiswerte Weine im Supermarkt zu kaufen und man war auch gehalten, eine mitzunehmen. Und wir nannten nannten den immer Château Obligatoire, also der Pflichtwein. Ich kriegte auch manchmal so ein paar Flaschen Château Obligatoire und die kamen dann oben in Speisezing und wenn man dann selber Kochen eingeladen benutzt. Wurde, dann wanderte sie auch durchaus
wieder mal mit. Ach so, so eine Art Wandergeschenk dann.
Genau.
Wird dann man denn leicht eingeladen bei den Niederländern oder braucht man da schon ein bisschen Nähe und Freundschaft?
Es gibt ja sehr viele deutsche Arbeitnehmer in den Niederlanden, die so ihre Erfahrungen machen. Die Chefs zum Beispiel machen die Erfahrung, dass die Sekretärin nicht unbedingt oder der Sekretär ihnen nicht unbedingt den Kaffee holt oder dass sie nicht einfach sagen können, mach mal, sondern dass jeder darauf besteht, dass er seine eigene Meinung hat und auch ernst genommen wird. Abendessen-Einladungen sind eher eine Art Krönung, würde ich mal sagen. Das ist schon was ganz Besonderes. Sehr verbreitet ist es aber, gemeinsam nach der Arbeit noch ein Bier zu trinken, rumzustehen, Borrel, einen Schnaps oder ein Bierchen zu trinken, Erdnüsse zu futtern und leicht schwanken, dann nach Hause zu kommen und zu denken, ach, sind eigentlich doch ganz nett oder man hat irgendwas erfahren, was man sowieso immer mal wollte. Also das können Sie genial.
Smalltalk und Humor, das ist
ja sowas, wunderbar. Auch, wo Sie ganz auch richtig foppen und richtig gut feiern, das können Sie auch schon. Das lieben Sie zum Beispiel auch an den Deutschen, dass Sie sagen, Deutsche können gut feiern.
Was sind absolute Boombranchen in den Niederlanden? Wir denken jetzt nicht an die ganzen Arbeiter in den Gewächshäusern, aber wahrscheinlich ist es eine, ne?
Also sie sind zum Beispiel sehr interessiert an Nanotechnologie, also diese ganz dünnen Beschichtungen. Sie fragen sich, was übrig bleibt, wenn in den Fabriken nur noch die Roboter die Sachen zusammen maßgeschneidert machen, also Industrie 4.0. Und da versuchen sie so eine Art flexiblerer Juniorpartner der bundesdeutschen Betriebe zu sein, wo sie immer sagen, die Deutschen, die machen tolle Pläne und die halten sich an die Pläne. Aber wenn was schief geht, dann sind wir besser, dann sind wir flexibel. Und deswegen brauchen wir einander. Und das ist Realität. Auf einer ökonomischen Ebene ist das ein ausgesprochen enges Ticken. Aber sie haben auch so verrückte Ideen. Sie kaufen zum Beispiel Kalka, also den Schnelle Brüter da in NRW, und macht daraus ein Feriendorf. In Mecklenburg-Vorpommern gibt es eine ganzjährige Skianlage von Niederländern betrieben. Also in so Marktlücken, kleine Sachen, wendig, schnell.
Also da, wo etwas fehlt, was wir am Anfang der Sendung auch gesagt haben, daraus eine Lösung und einen Vorteil machen. Wenn man weiß, in einem eigenen Land ist der höchste Berg nur 332 Meter hoch, baut man natürlich Skianlagen und vermittelt das Gefühl, einer großen Bergnation zu sein. Das ist doch toll. Wir müssen gleich noch mal reden, was denken eigentlich die Niederländer über uns Deutschen? Und gibt es bestimmte Dinge, die man vielleicht auch falsch machen kann, wenn man dort seine Ferien verbringt oder vorhat, dort zu heiraten und sich dort niederzulassen? Ich freue mich, dass Sie weiter unser Gast bleiben.
Gerne.
Lieber Tilman Bünz, und Ihr Buch sei allen empfohlen, 5 Meter unter dem Meer. In den Ferien gibt es beim hr3-Sonntagstalk eine Sommerspezialreihe und ich freue mich ganz besonders über das Land, was den Anfang macht, die Niederlande, unser Nachbarland. Umgangssprachler sagen natürlich noch immer Holland, das habe ich schon heute gemerkt im Laufe der Sendung, ganz falsch. Wir lernen die Urlaubsländer etwas näher kennen, was kocht man da, wie wird man eingeladen, aber eben auch, was denken zum Beispiel die Niederländer über die Deutschen, und da ist es gut, wenn man einen Experten da bei hat, der unseren kleinen Nachbarn im Westen so wunderbar kennt, dort lange Zeit gelebt, gearbeitet hat, Tilman Bünz. Wie ist das Verhältnis Niederländer zu den Deutschen?
Es ist gut geworden. Es war nicht immer gut. Wir sind mittlerweile statistisch gesehen die liebsten Nachbarn. Und wir sind auch das liebste, meistbesuchte Urlaubsland. Nun kann man sagen, liebste Nachbarn, was soll's das? Da gibt's auch nur
davon?
Belgien. Naja, was
haben wir? Also, es gibt nur Belgien. Auf der anderen Seite ist Meer, genau.
Aber viele deutsche Soldaten hatten die Niederlande besetzt. Es gab hier mehr Tote und auch mehr Leid, als das in deutschen Geschichtsbüchern vorkommt, weil die deutschen Geschichtsbücher voll sind mit all den anderen Eroberungen und Schrecklichkeiten. Und für die Niederlande blieb da ein bisschen wenig. Es gibt sozusagen eine Asymmetrie. Die Niederländer wissen eigentlich ziemlich gut Bescheid über die deutsche Politik und was hier so abspielt, wer gerade bei uns Kanzler ist. Auf der anderen Seite wissen Deutsche nicht so furchtbar viel von den Niederlanden. Und das ist eben groß und klein. Da gibt es diese Asymmetrie, Calimero-Effekt.
Ist das so ein kleiner Minderwertigkeitskomplex,
ja,
das immer dann doch leicht übersehen zu werden,
ja,
im Schatten des,
ja,
großen, also, Nachbarn?
Genau, ich bin klein und du bist groß und das ist ungerecht. Das treibt wohl vieles an. Ich bin da nicht so in die Psyche der Nachbarn reingekrochen, aber die Experten dort haben mir das gesagt, das interessiert, das bewegt uns. Und dann haben sie wohl gesagt, wenn wir schon klein sind, dann wollen wir wenigstens moralisch überlegen sein. Und so fühlten sie sich auch. Als ich zum ersten Mal in den Niederlanden war, Mitte der 70er Jahre und dann später auch in den 80er, dass ich da gelebt habe, habe ich auch den Eindruck gehabt, sie finden eigentlich, dass sie die besseren Menschen sind. Und ich fand das eigentlich auch eine Weile. Da gab es dann einige Erschütterungen in diesem Bild, aber jetzt jetzt muss man sagen, sie sind etwas gnädiger geworden. Wenn man das Böse immer nur bei den anderen sieht, wird man ja auch blind. Und dann haben sie sich mit einigen nicht
haben
so ganz...
Haben sie sich mal auf sich selbst auch geschaut?
Ja, sie haben sich mit einigen Teilen ihrer Geschichte beschäftigt, die nicht so glorios sind. Die Loslösung von der alten Kolonie Indonesien gehört dazu und. Also es gibt so einige Sachen, das müssen wir ihnen ja nicht vorhalten, aber sie haben sich selber damit beschäftigt.
Aber das ist ja auch gut, dass sie auf diese Reise gegangen sind und sich das alles nochmal genauer angeschaut haben. Nun ist es ja so, dass man über Nachbarn manchmal auch ein bisschen Klischees im Kopf hat. Sind denn die Niederländer eigentlich genervt vom deutschen Niederländer-Klischee, immer nur Wohnwagen und ständig bekifft? Warum ist das immer noch bei vielen im Kopf mit den Wohnwagen?
Ja, also früher war das noch ein bisschen heftiger. Da hieß es dann immer, und die Deutschen, und ach du Armer, und du bist ein Deutscher, und du bist das ja gar nicht so schlimm, du bist ja gar kein typischer Deutscher. Also muss man sich einiges anhören, und nicht nur ich, sondern das ist schon ziemlich allgemein. Und dann habe ich zurückgehaut und habe gesagt, wisst ihr, wenn man in ein Land fährt und seine mehligen Kartoffeln einkauft und sozusagen kostenfrei durch dieses Land reist, dann hinterlässt man auch keine andere Spur, als dass die Leute sagen, mein Gott, sind die geizig, niente Lire und so. Aber das mit dem Caravan, ja, wenn man in Winterberg in NRW ist oder wie ich neulich in Österreich, und dann sieht man einen niederländischen Audi sich mit Sommerreifen den Berg hochquälen, dann grinsen die Einheimischen und die anderen Touristen auch und sagen, ja, das müssen dann wohl Niederländer sein. Was sie an uns, glaube ich, interessant finden, ist, dass wir an der roten Ampel halten, selbst wenn kein Verkehr ist. Das ist ein total geliebtes Klischee. Sie finden, dass wir da so penibel sind, dass wir auch sozusagen, wenn die Politessen mal streiken, würden wir auch noch die Strafmandate trotzdem bezahlen. Also wir sind ordnungswütig und ein bisschen bekloppt, aber nicht schlimm. Und dann, naja, Humor. Sie finden, dass wir eigentlich nicht so richtig lustig sind. Ob sie recht haben, ja, vielleicht auch
und
so ein bisschen.
Und diese Enge in dem Land, weil ich meine, es sind, ich glaube, an die 400 Einwohner pro Quadratkilometer. Diese schmalen Häuser an den Grachten, das Fahrradfahren. Also die Niederlande gehören ja mit zu den am dichtesten besiedelten Flächenstaaten der Welt. Irgendwie habe ich immer das Gefühl, es ist immer alles auch ein bisschen eng. Oder täuscht ihn?
Nee, das ist auch tatsächlich eng. Also wenn das Hochwasser kam, dann zog man sich auf seinen kleinen Hügel, wie auf der Halligen, zurück. Und dann hatte man alles bei sich. Es ist vielleicht auch weniger weltläufig, als man denkt. Also mich haben sie gefragt, also unsere wunderbaren niederländischen Kartoffeln, ja, ich fand die nun einfach eher mehlig. Das ist so. Menschen sind unterschiedlich. Sie fanden ihre Sachen einfach eher klasse. Währenddessen Deutsche ja doch auch, nachdem wir dann so eine gewisse große Überdosis an Nationalgefühl haben, ja doch sehr neugierige Leute sind. Also wir wollen eben unbedingt wissen, wie schmecken Mulfried und wie ist das und jenes und so. Das ist den Niederländern auch eigen. Die sind eine der größten Eroberernationen der ganzen Welt. Aber es gibt eben auch diesen, sagen wir mal, eher ein bisschen beschränkteren und etwas spießigeren Teil der Niederlande. Der fährt vielleicht auch gerne mit dem Campingwagen, wobei das verschwimmt auch alles. Ich meine, man kann mittlerweile überall wunderbar frisch einkaufen. Also muss nicht alles.
Ich merke schon, Sie wollen sich von diesem Klischee dann auch ein bisschen lösen und das nicht weiter bestätigen. Das ehrt Sie ja, lieber Tilman Münz, weil Sie dieses Land eben dann tatsächlich auch so lieben. Dann müssen wir gleich nochmal klären in unserem HR3 Sommerspezial über die beliebtesten Urlaubsländer. Heute mit dem Thema Niederlande in unserem Fragehagel zum Schluss. Also wo sind vielleicht die schönsten Küsten? Wo macht man am besten den Urlaub mit den Kindern? Wo sind die Niederlande auch romantisch? Und das weiß nur Tilman Münz. Tilman Münz ist unser Gast heute beim HR3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer und ich freue mich, dass Sie dabei sind bei unserem Sommerspezial über die beliebtesten Urlaubsländer. Und heute geht es um unser Nachbarland, um die Niederlande. Tilman Münz, Sie kennen das Land sehr gut. Zum Schluss die schnellen Tipps, die wir noch mal raushauen, jetzt für alle, die vielleicht schon die Koffer packen. Wo, glauben Sie, ist die Küste am schönsten in den Niederlanden?
Tja, also sie ist voll. Ich war neulich in den friesischen Binnenmeeren. Das ist sozusagen so eine Seenkette oberhalb vom Eiselmeer, ziemlich mittendrin in Friesland, einer der großen Provinzen, und habe festgestellt, dass es dort, auch wenn es voll ist, immer noch sehr interessant und nett ist. Alle Leute fahren mit dem Boot, die Segelboote fahren durch die Wiesen, die Cafés kosten 2,10 € oder 2,15 €. Wir waren zu zweit essen mit Appeltart mit Slagroom, also mit Apfelkuchen mit Schlagsahne, und haben unter 10 € bezahlt. Der Schleusenwärter ist charmant und auf einmal kommt ein Holzschuh runter, wenn man da mit einem Bütchen runter durchtuckert, dann muss man 1 oder 2 € Euro reinzahlen. Er hat gute Laune. Es ist ja so ein gute Laune-Land. Also sie haben sich schon einiges einfallen lassen, damit sie mit dieser Enge und auch mit dem Wirtschaftsfaktor Tourismus gut umgehen können. Ich habe noch nie jemand gehört, der sich schon mal für die Niederlande entschieden hat als Urlaubsziel und sagt, boah, ist das so voll. Sondern man kann es eigentlich auch ziemlich gut aushalten. Diese Nordseeküste von 400 Kilometern Länge tut natürlich einiges. Diese ganzen Binnenmeere. Man kann sich auch auf einen der 400 Plattbodenschiffe, das sind diese alten braunen Dinger mit den runden Segeln, gemütlich machen. Da kann man sich nicht sehr gut verdrücken an Bord, weil man da durchaus was tun muss. Fahrradfahren ist sowieso natürlich immer möglich, um sich ein bisschen zu absentieren. Also meine drei liebsten Sachen sind Vlieland. Das ist eine der beiden autofreien westfriesischen niederländischen Inseln. 2 Stunden Fahrt durchs Wattenmeer. Unglaublich schön. So ein Stück Sahara in der Nordsee. Also
da den
Sand kriegt man, den Sand kriegt man auch nicht voll. Also da so viele Menschen können da gar nicht. Die Insel verändert sich immer so ein bisschen, weil der Sturm und der Wind an ihr rüttelt. Das ist der eine Tipp. Das zweite ist tatsächlich eine Radtour ums Eiselmeer. Ist großartig. Also einmal rund von Amsterdam aus. Die Strecken, wo man den Westwind im Rücken hat.
Klassenfahrten auf dem Eiselmeer habe ich auch noch in Erinnerung. Auch
großartig,
schön.
Großartig. Man kann zwischendurch immer mal schwimmen. Amsterdam im Moment ist schwierig. Die Preise sind wirklich hoch. Es ist auch die chinesische Welt entdeckt gerade unsere schönen Städte. Also das ist vielleicht ein bisschen schwierig. Jetzt habe ich 2 gesagt, mein dritter.
Noch einen romantischen Ort.
Romantischer Ort.
Denken Sie nochmal nach.
Zwischendurch machen wir noch
3 Worte auf Niederländisch, die man kennen muss.
Bedankt ist ausgesprochen wichtig, das heißt danke. Dann ein Begrüßungswort, hoi, also hoi. Hallo, hoi. Okay. Man kann auch goeiedag sagen, guten Tag, ist ein bisschen formeller, hoi, das ist gut. Und sehr elegant ist Mut können, das heißt so viel wie, das muss doch drin sein. Also das ist so die Toleranzparole, Mut
und
können.
Und dieses Optimistische, das stelle ich einfach fest, was am Ende unserer Sendung, dass man immer wieder sagt, komm, man macht das Beste draus, Mut können ja.
Ja, Mut können, das ist eher, wenn einer sagt, oh Mensch, die Nachbarn gehen mir aber auf den Wecker mit ihrem da, und so, ach, Mut können, dann muss ich nicht so genau hingehen. Dieses Optimistische, ja, das liegt ihnen einfach drin. Das ist, glaube ich, wenn man 5 Meter unter dem Meer wohnt und es wirklich echte Probleme gibt in der Welt, zum Beispiel, dass das Wasser einem über den Nacken schwappt, dann hat man, glaube ich, keine Lust, sich nun in allerlei Kleinstkram so zu verzetteln. Das ist, glaube ich, so drin. Und romantisch ist es, glaube ich, im Zweifel an jeder Brücke, auf jeder Gracht. Am besten, einer meiner liebsten Plätze ist es in Amsterdam an der Herengracht. Das ist also die innere, die schöne Gracht, Ecke Brauersgracht mit einem mitgebrachten Flasche Weißwein. Polizei wird nicht kommen. Aber sich ans Ufer zu setzen und darauf zu gucken, was sich da auf dem Wasser, mit welcher traumwandlerischer Sicherheit die Boote aneinander pfeifern. Und es wird einen keiner vertreiben und es ist einfach nur schön. Und man sitzt mitten im 17. Jahrhundert und es kostet nichts.
Und kann noch heute aus dem heutigen Jahrhundert sozusagen, Jahrtausend, ein WhatsApp schicken und sagen, guck mal, wie schön das hier ist.
Genau.
Also, und all die Tipps kann man nochmal nachhören auf unserem HR3-Podcast. Dankeschön an Sie, lieber Tillmann.
Rachedan, sehr gerne gemacht.
Rachedan, bedankt.
Totziens, auf Wiedersehen.
Totziens für diese Sommerspezialausgabe. Ich bin bereit, sofort meinen Koffer zu packen und in dieses wunderbare Land zu fahren. Und nächste Woche gucken wir Richtung Schweden. Danke erstmal, lieben Gruß nach Hamburg. Ich weiß, dass Sie da heute sind und passen Sie auf sich auf. Danke, tschüss.
Dankeschön, tschüss.